Und der frühe Vogel erwischt den Wurm. Ich mag gar keine Würmer. So. Aber es ist gut, miteinander den Herrn zu preisen. Und wie cool, dass wir auch wieder miteinander auch singen dürfen. Schade, dass es heute mit der Technik nicht klappt hat, aber das klappt sicher das nächste Mal wieder besser. Hey, ich bin echt begeistert zu hören von David. Gregoras hat jetzt auch gerade, dass ihr 12 Täuflinge hattet. Vor 2 Wochen haben wir ja mit Lindau, Salem zusammen einen Taufgottesdienst am Bodensee gemacht. Das war der Hammer. Und also es ist echt genial, wenn du die Entscheidung getroffen hast, Jesus nachzufolgen und gesagt hast, ich möchte, dass Menschen, dass Gott und die Welt es mitbekommen, dass ich, also die unsichtbare und sichtbare Welt, dass ich jetzt mit Jesus gehe. Das ist eine Hammerentscheidung, das ist eine richtig coole Entscheidung. Und die Frage ist dann so, wir surfen da vielleicht auch auf einer Welle, je nachdem. Für manch einen ist es so, dass er durch sein Christsein ganz viele positive Erlebnisse schon gemacht hat, wo Gott wie eingegriffen hat. Aber, und jetzt kommt so ein bisschen das, vielleicht das Geschmäckle, es kann aber auch Phasen geben im Leben, wo es nicht ganz so optimal und einfach läuft, auch als gläubiger Christ, als getaufter Christ, als Mensch, der hier in dieser Welt in der ganz normalen Herausforderung des Lebens steht. Und ich möchte heute über ein Thema, über eine Stelle vom Alten Testament predigen, wo es wirklich darum ging, dass es mal richtig bitter im Leben wurde. Und man kann sich das eigentlich zuerst da gar nicht vorstellen, wenn man doch vorher so auf mächtige Art und Weise Gottes Wirken erlebt hat, dass das wirklich physikalische Gesetze außer Kraft gesetzt hat, dass wirklich seine Macht erwiesen hat, dass dann was Bitteres kommen kann. Weil wir ja oftmals denken so von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und dann merkst du gerade, ui, da sind ja ein paar Täler dazwischen. So. Wir sehen so das tolle Bergpanorama. Letzte Tage habe ich es nicht so gesehen. Wir hatten letzte Woche Besuch aus unserer alten Heimat aus Südhessen. Und dann habe ich gesagt, es tut mir echt leid, aber jetzt sieht es aus, als würde der Spessart gucken, weil das nur die ersten Hügel zu sehen waren und kein Bergpanorama. So, okay, ich möchte mit uns einsteigen, dass das Volk Israel aus der Knechtschaft herausgeführt von Gott, weg von der Armee des Pharaos, Richtung Rotes Meer. Mose erlebt, dass er den Stab ausstreckt, das Meer teilt sich, sie gehen hindurch, hinter sich begräbt dieses Meer die Armee des Pharaos und sie erleben einen ganz krassen Sieg. In 2. Mose, die ersten Kapitel nachzulesen. Und das ist schon eine krasse Sache, raus aus der Knechtschaft und Sklaverei und so die mächtige Hand Gottes erleben. Und nachdem das passiert ist, kurzer Einschub, manchmal diskutieren Menschen mit uns ja, wie das denn eigentlich sein kann. Also an eine Mehrteilung glaubt eh schon keiner mehr, physikalische Gesetze, Außerkraftgesetz und so weiter. Und dann hatten sich auch zwei unterhalten und der eine war ganz begeistert von dem, was Gott da getan hat, dass Gott das Meer teilt und das glaube ich und so weiter. Und dann sagt er, nee, so war das nicht. Das ist eigentlich, ist es nur so durch den Wind war das so knietief und es war nicht wie Mauern links und rechts, sondern es war einfach so weggeschoben wie Ebbe und Flut. Nach einer Weile sagt er, das ist ja der Hammer, wenn das wirklich so ist, wie du sagst, dass die Armee des Pharaos in einem knietiefen Wasser ums Leben kam, ist ja noch ein viel krasseres Zeugnis. Auf jeden Fall, nachdem das passiert war, gab es eine riesen Lobpreisparty, ähnlich wie ihr sie wieder im Stadtpark machen werdet in 3 Wochen. Und dann heißt es da in 2. Mose 15 ab Vers 1, ich lese da jetzt ein paar Verse von 2. Mose 15, aber nicht alles, nur damit ihr die Stimmung mitkriegt, in was für einer heiligen, enthusiastischen Situation die waren. Damals sang Mose und die Israeliten dem Herrn folgendes Lied: Wir wollen den Herrn singen, denn er ist hoch erhaben. Pferde und Reiter warf er ins Wasser. Der Herr ist meine Kraft, mein Loblied. Er hat mich gerettet. Er ist mein Gott. Ich will ihn loben. Er ist der Gott meines Vaters. Ich will ihn preisen. Der Herr ist ein mächtiger Krieger. Herr ist sein Name. Und dann lesen wir in Vers 8. Beim Hauch deines Atems türmten sich die Wasser auf. Die Wasserfluten standen aufrecht. Wie eine Mauer mitten im Meer erstarrten sie. Beim Hauch deines Atems, ab Vers 10, schlug das Meer über ihnen zusammen. Sie versanken wie Blei in den mächtigen Wogen. Vers 13. Voller Güte hast du dieses Volk geführt, das du gerettet hast. Du hast es durch deine Macht zu deiner heiligen Wohnung geleitet. Vers 18. Der Herr ist König für immer und ewig. Und in 21 heißt es, Miriam sang dazu, singt dem Herrn, denn er ist hoch erhaben, Pferde und Reiter warf er ins Meer. Nach 400 Jahren Knechtschaft in Ägypten, auf dem Höhepunkt ihrer Befreiung aus der Sklaverei, endlich frei. Was für eine Lobpreisparty kommt da in 2. Mose 15 raus. Zur Ehre Gottes, sie wissen, bei wem sie sich bedanken sollen. Und es ist der beste Ort, um zu sein, und keinem anderen gebührt die Ehre. Weder Mose konnte außer Gehorsam sein, das Meer teilen, das hat Gott gewirkt. Sie waren alle gehorsam zu folgen, das hat aber Gott gewirkt, dass sie diese Bewahrung und diese Wunder gesehen haben. Also auf dem Höhepunkt ihres Lebens. Wenn du nicht nur an die Existenz Gottes glaubst, sondern dich für Christus entscheidest, hat Jesus dich befreit. Juristisch befreit von der Macht der Sünde, deren Lohn nur der Tod ist. Also wenn du Jesus als deinen persönlichen Retter annimmst, bist du noch nicht am Ziel angekommen, sondern du bist auf einem Weg. Und bist du bereit, Jesus nicht nur als Retter anzunehmen, sondern ihn auch als Gott und Herr anzunehmen, dann begibst du dich auf eine Reise. Und beim Volk Israel würde man sagen, Gott hat die Menschen aus Ägypten heraus befreit. Aber dadurch ist Ägypten noch nicht aus den Menschen heraus befreit. Ich weiß es nicht, ob es Nelson Mandela ist, aber irgendjemand, der über Jahrzehnte gefangen war, der hat gesagt, so ähnlicher Satz, es war das eine, aus dem Gefängnis befreit zu sein, aber ein anderes war es, das Gefängnis aus einem selber herauszunehmen. Das heißt, bin ich immer noch in einer Sklavenmentalität, in einer Gefangenenmentalität, oder bin ich ein Befreiter, jemand, der wirklich frei ist? Und ich kann euch sagen, wenn deine Oma, deine Uroma, deine Uroma, deine Ur-Ur-Ur-Oma immer in Sklaverei war, da ist die Mentalität so tief verhaftet, dass du nicht einfach sagen kannst, so, boah, jetzt bin ich frei, das ist ja super, sondern diese Freiheit, die muss man echt leben lernen. Und genau das möchte Gott bei uns Menschen, Ägypten aus uns herauszubekommen, uns innerlich befreien von der sündigen Haltung im Herzen, unseren Charakter auch ganz neu formen und zubereiten. Und das ist ein echter Prozess, das geschieht nicht einfach nur. Entschuldigung. sondern hier ist unsere aktives Mitarbeiten in Gottes Schule notwendig. Wisst ihr, es gibt verschiedene Kurse. Meine Frau zum Beispiel, die hat jetzt ja unter anderem die hat Grundschullehramt studiert, vor 20 Jahren angefangen in Weingarten. Und damals war es so, da hat es gereicht, einfach nur manche Kurse gab es keine Leistungsbewertung, sondern da waren einfach nur Teilnahmebescheinigungen. Sie hat an dem Kurs teilgenommen. Das hat für die damalige Lehrplan gereicht. Mittlerweile haben sich die Prüfungsordnungen geändert gehabt. Dann hat meine Frau nach 18 Jahren Unterbrechung in Hessen weiter studiert. Und auf einmal war es so, die sagten, wie, nur teilgenommen. Wir wissen ja gar nicht, was sie da gemacht haben. Sie hätten ja schlafen können oder sonst irgendwie. Wir müssen Belege haben, dass sie nicht nur teilgenommen haben, sondern auch mit gutem Erfolg teilgenommen haben. Und so musste sie manche Kurse wiederholen, weil sie die Teilnahmebestätigung an sich hat nicht gereicht, sondern hier waren Leistungsabfragen und Prüfungen notwendig. Wisst ihr, ihr könnt in Gemeindegottesdienste veranstalten, könnt an so vielen Sachen teilnehmen. Das sagt über dein geistliches Wachstum, über deinen Charakter erstmal noch nichts aus. Du kannst trotzdem wahrscheinlich ein Mensch sein, der in sich gefangen ist, vielleicht im Urteil über andere Menschen, in der Aggression gegenüber Andersdenkenden, egal was. Die Frage ist eher, wie und kommen Prozesse der Charakterformung zusammen. Und das ist ein Prozess und da braucht es eben unser Mitwirken. Und unter diesem Aspekt müssen wir die folgende Geschichte, aber auch alle weiteren Ereignisse, die uns die Bibel beschreibt, auch immer verstehen. Weil ab Vers, nach dieser richtig tollen Lobpreisparty passiert nämlich Folgendes und das könnte uns schockieren. Da heißt es in 2. Mose 15, ab Vers 22, denkt dran, in Vers 21 heißt es, Miriam sang dazu, Miriam war die Schwester von Mose, singt dem Herrn ein Lied, singt dem Herrn, denn er ist hoch erhaben, Pferde und Reiter warf er ins Meer. Nicht irgendwelche, sondern die Feinde, die diese zurück in die Knechtschaft, in die Sklaverei holen wollten oder wenigstens mit dem Tod bestrafen. Und ein Vers später heißt es, danach führte Mose die Israeliten vom Roten Meer fort und sie zogen in die Wüste Schur. 3 Tage lang wanderten sie durch die Wüste, ohne Wasser zu finden. Brutal. Als sie nach Mara kamen, fanden sie schließlich Wasser, doch sie konnten es nicht trinken, denn es war bitter. Deshalb erhielt der Ort den Namen Mara. Da beschwerte sich das Volk bei Mose, was sollen wir trinken? Und Mose rief den Herrn um Hilfe an. Da zeigte der Herr ihm ein Stück Holz. Nachdem Mose das Holz in das Wasser geworfen hatte, wurde das Wasser trinkbar. In Mara gab der Herr ihnen Vorschriften und Gesetze und stellte sie auf die Probe, indem er sagte, hört auf mich, den Herrn, euren Gott, und lebt so, wie es mir gefällt. Befolgt meine Gebote und Vorschriften, dann werde ich euch nicht an den Krankheiten leiden lassen, die ich über die Ägypter gebracht habe, denn ich bin der Herr, der euch gesund macht. Dann zogen sie weiter nach Elim, wo es 12 Quellen und 70 Palmen gab. Dort am Wasser schlugen sie ihr Lager auf. Soweit jetzt der Text. 3 Tage kein Wasser und dann eins, das man nicht trinken kann. Apropos Wasser. Also, bei mir ist es so, manchmal vergesse ich es trinken und irgendwann, gerade wenn es so schwüldrückend heiß ist, kann es sein, weil ich kriege Kopfschmerzen und dann denke ich, Mist, ich habe zu wenig getrunken. Und das ist jetzt echt Mist, weil ich weiß, das geht von selber nicht mehr weg. Und da hilft bei mir meistens einfach eine ISS 500 und dann und viel trinken und dann ist es wieder gut. Ich habe schon alles probiert. Ich habe auch echt probiert mit Gebet, mit Warten, mit noch mehr trinken und habe dann festgestellt, Jesus, ich kann nicht auf die Heilung warten. Übernatürlich, ich mache es mit einer ISS, vergib mir. So, Sache ist die, 3 Tage ohne Wasser, das ist echt brutal. Und wer sich da unten auskennt, ich bin vor 3 Jahren mit meiner Frau auf der Sinai-Halbinsel im Urlaub gewesen, im ägyptischen Bereich, so einem Beachcamp. Das war wirklich sehr einfach kaltenes wie Zeltlager. Und ich war echt erstaunt, wie diese Sinai-Halbinsel, das war kein Sandstrand, so wie du sagen könntest, boah, hier jetzt den Campingschirm aufstellen und noch ein Kai Pirinha dazu und da ist Meer, sondern das war schroff, das war kantig. Also hier barfuß, egal ob bei Tag oder Nacht, hast du keine Lust zu sein. Ohne Wasser, das ist echt hart. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Leute echt gefrustet waren. Ich wäre es nach 2 Stunden. Ich hätte keine 3 Tage gebraucht, um darüber nicht glücklich zu sein. So, und Folgendes passiert. Israel kam durch Entbehrung an dieses bittere Wasser heran. Und das, obwohl es auf dem Weg der Führung Gottes war. Wir könnten ja gleich denken, oh, da hat mich Gott wahrscheinlich falsch geführt oder ich habe falsch hingehört. Aber dass es tatsächlich in der Führung Gottes war, eine 3-tägige Trockenzeit erstmal durchzustehen zu müssen, um dann an ein bitteres Wasser zu kommen, das kann doch niemals Gottes Willen für uns sein. Da sind wir alle einig, oder? Würden doch sagen, hey, ich habe mich doch taufen lassen letzte Woche und jetzt diese Woche erfahre ich von meinem Chef, was weiß ich, aus den Haaren herbeigezogen Gründe, warum ich nicht nur in die Kurzarbeit, sondern gekündigt wird. Nee, wir planen das ganz anders und so weiter. Auf einmal spielt mein Nachbar verrückt, weil er seinen Rasensprenger immer gegen mein Auto und so weiter. Was auch immer du auf einmal erlebst, was vorher vielleicht nicht war und du dich schon fragst, war das eine richtige Entscheidung? Wisst ihr, die Israeliten, die haben sich dann überlegt, war das eine richtige Entscheidung, raus aus Ägypten, aus dieser Sklaverei, wo ich wenigstens einen Platz hatte, zum mich hinlegen, wo ich einen geregelten Tag hatte und wo ich Essen hatte und Trinken. Eigentlich war doch alles gut, arbeiten, essen, schlafen. Und jetzt, indem ich Gott vertraut habe und aus einer Sklaverei, aus einem geordneten Leben rauskomme, erlebe ich erstmal Mangel und dann auch noch Ungenießbares. Brutal, wieso passiert sowas? Übrigens, wir beleuchten jetzt ja nur eine Begebenheit. Die 40 Jahre Wüstenwanderung haben sich die Leute immer wieder gefragt, war das eigentlich die richtige Entscheidung, die wir getroffen haben? Ich glaube, du und ich, wir kommen in unserem Leben immer wieder an den Punkt, wo wir sagen, war das eine richtige Entscheidung? Manch einer sagt, ich habe meine Karriere dafür hingegeben, war das eine richtige Entscheidung? Ganz banale Sache, ich habe früher mal in der ZDF gearbeitet, Forschung, Entwicklung bei Automatikgetriebe. Bevor ich kam, war das gang und gäbe, dass irgendwelche Leute auf Montage zu Audi und zu Porsche und zu BMW sind und nach Frankreich und nach Italien. Und ich kam und dann war das einfach irgendwie von den Kosten her nicht mehr notwendig. Und die haben immer geärgert, die haben davon erzählt und mit Spesengelder im Hotel übernachten und Pizza essen und so. Und ich dachte, ich wäre so gern auf Montage gegangen. Und irgendwann war dieser Moment da, da kam unser Abteilungsleiter und sagte, wir brauchen jemanden, der nach Japan auf Montage geht. Und es waren 2 zur Auswahl, mein Kollege und mich, die dafür am geeignetsten schienen. Und dann haben die gefragt, ja, aber jetzt wissen wir nicht, wer es machen soll. So, mir wurde zugetraut, besser mit dem Englisch zurechtzukommen und da mit Menschen, aber dem anderen wurde technisch das mehr zugetraut. Und dann, ja, wer macht's jetzt? Ja, wer macht's jetzt? Und ich dachte mir, nach Japan, ich komme ja nie mehr nach Japan. Das muss ich machen. Und dann habe ich zu denen allen gesagt, bitte, wir möchten das nicht mit Abteilungsleiter und Vorgesetzten, wir klären das unter uns. Und dann schweren Herzens bin ich dann irgendwann an dem Punkt gewesen, bin hinten rausgelaufen, so bei uns aus der Werkstatt. Und dann war ich echt sauer auf Gott und habe gesagt, das ist so mies, dass ich Christ bin und mich jetzt nicht durchsetze, sondern sage, weißt du was, geh du. Ich möchte nicht darauf bestehen. Und dann dachte ich mir, so ein Christsein ist echt ein Mist. Warum bin ich Christ und werde mich jetzt ihn nicht schlecht reden und mich besser reden? Und das hat mich echt geärgert. Dann habe ich mich ganz gefrustet bei meiner Frau ausgeheult. Und die sagte, komm, mach heute früh Feierabend, wir machen was Schönes, gehen. Fahren zum Eisessen oder sonst irgendwie. Okay, ich Feierabend gemacht, dann hab denen gesagt, also er soll's machen, ist okay. Und hätte nicht im Traum dran gedacht, dass innerhalb von Stunden Gott sich kaputt lacht, ich hätte noch was viel Besseres. Und dann, als ich daheim war, rief nämlich gerade mein Abteilungsleiter an, sagte er, Jocham, gerade ist reinkommen, wir brauchen jemanden, der 3 Wochen nach USA geht. Ich so, yeah. So. Und im Nachhinein hatte mein Kollege erzählt, das war total blöd, die verstanden ihn eh kaum. Er war aus einem Flughafenhotel, er hat eigentlich bis auf eine Bustour nichts von Tokio und so gesehen. Und ich war am ersten Tag mit dem einen so verstanden, dass er mich zum Golfspiel mitgenommen hat. Und ich bin nach Charleston und ich bin in große Gemeinden in Gottesdienst gegangen. Und für mich war das so eine Beschenkung. Aber jetzt sage ich dir, das kann sein, dass es nicht innerhalb von Stunden kommt. Wenn du dich ärgerst, war das eine richtige Entscheidung, mit Jesus unterwegs zu sein? Eigentlich fühlt es sich gerade an, ich habe nur Nachteile dadurch. So, obwohl sie auf der Führung Gottes waren, mussten sie durch Entbehrung und dann an Bitteres heran. Wir würden sehr schnell für uns beurteilen, da ist kein Segen drin, den Weg gehe ich nicht weiter und auch das Volk beschwerte sich gleich bei Mose und Gott. Aber ist es nicht auch ein Hinweis, dass schwere und bittere Erfahrungen auf unserem Weg nicht automatisch Strafe bedeuten, sondern den Charakter schulen könnten? Und wie gehen wir mit trockenen und bitteren Phasen in unserem Leben um? Wie erleben wir Trockenheit? Manch einer hat Trockenheit, weil er sich nach einem Partner sehnt und da tut sich nichts auf. Manch einer ist schon eine ganze Weile Arbeit suchen. Manch einer sehnt sich nach Versöhnung von einem Streit und der andere ist nicht bereit, diese Versöhnung zu geben. Und ich weiß nicht, was deine Trockenheit ist, durch die du vielleicht gehst. Was sind vielleicht für dich die bitteren Momente, durch die du gerade gehst? Und glaubst du, dass du trotzdem am richtigen Platz oder auf dem richtigen Weg bist und in der Führung Gottes? Was die Israeliten eigentlich gut gemacht haben, war, sie haben sich bei Mose und bei Gott beschwert und nicht bei allen anderen. Manchmal in der Beobachtung, auch unter Christen, merke ich, wir sind so leicht dabei, uns bei Menschen zu beschweren, über vielleicht auch Dinge in der Gemeinde, bei jemand, der kommt zum allerersten Mal und dann, ja übrigens, was mir in unserer Gemeinde überhaupt nicht gefällt und so weiter. Und dann denkst du, das ist die falsche Stelle, bei der ich mich gerade ausheule. Geh doch zu Gott selber und sprich über das, was dich eigentlich gerade ärgert oder was dir aufstößt. Es ist besser, sich bei Gott zu beschweren, als sich über Gott zu beschweren. Gott kann mit Kritik umgehen. Können wir das auch? Schaffen wir es, mit Kritik umzugehen? Oder haben wir da eine schnelle Art von leicht gekränkt sein und schon vor allem, wenn es denn doch auch Glaubensgeschwister sind, die vielleicht mal was auszusetzen haben? Kann ja sein, die haben recht, kann aber sein, die haben nicht recht. Aber vielleicht ist es trotzdem eine spannende Sache. Kann ich mit der Kritik auch umgehen, ohne gleich um mich zu schlagen oder in den Gegenangriff zu gehen? Was macht Gott? Er zeigt Mose ein Stück Holz und das nimmt Mose und wirft es in das bittere Wasser. Und das Wasser wurde süß bzw. trinkbar. Entschuldigung. Ist das nicht eine geniale Gedächtnisstütze für uns, dass das Kreuz Christi alle Bitterkeit aus solchen Erfahrungen wegnehmen kann? Römer 15, Vers 3 heißt es, denn auch Christus lebte nicht nur für sich selbst. In der Schrift heißt es, die Menschen, die dich beleidigt haben, beleidigen auch mich. Dies wurde vor langer Zeit aufgeschrieben, damit wir daraus lernen. Es soll uns Hoffnung geben, ermutigen, sodass wir geduldig auf das warten, was Gott in der Schrift versprochen hat. Galater 3, Vers 13, Doch Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes gerettet. Am Kreuz nahm er den Fluch auf sich, denn in der Schrift heißt es, verflucht ist jeder, der an einem Holz hängt. Jesus nahm alle Bitterkeit auf sich. Wir müssen uns das so vorstellen, das Kreuz hat eine Aufnahmefähigkeit, dass es in das Wasser, als es in das Wasser hineingeworfen wurde, das Stück Holz, hat es nicht die Bitterkeit überlagert. So würde mir das manchmal machen, wenn ich, nachmittags gerade noch was im Garten gemacht habe, voll geschwitzt habe, abends einen Termin habe und dachte, es reicht nicht mehr zum Duschen, ich tue jetzt mal mit Parfum, mit Deo mich meine Bitterkeit überlagern. Und dann kommt so dieses Süßbittere raus. Ich hoffe, ihr Männer wisst, wovon ich rede. Es ist nicht zum Wohlgeruch. Es ist nicht angenehm. Das Holz damals hat das Bittere nicht überlagert, sondern es hat das Bittere auf sich genommen. Das ist, was Jesus gemacht hat. Ich finde das der Hammer. Leute, darum ist es so wichtig, dass wir nicht nur an Jesus glauben, sondern dass wir ihm wirklich unser Leben anvertrauen und sagen, ich will im Gehorsam mit dir durchs Leben gehen. Ich möchte nicht wie die Welt weiterhin meine Werte, Wertmaßstäbe leben, auch wenn es noch so attraktiv und vor allem geschmeidiger mein Leben machen würde. Aber Gott sucht nach Menschen, die sagen, hier stehe ich, ich kann gar nicht anders. Ich kann nicht zu allem Ja und Amen sagen. Muss ich auch gar nicht. Wenn wir doch in einer weltoffenen, toleranten Welt sind, dann darf ich das auch von den anderen erwarten. Ich darf auch mit meiner Position erstmal so stehen bleiben. Jesus nahm alle Bitterkeit auf sich. Wenn wir bittere Momente ans Kreuz bringen, dann geben wir Jesus die Möglichkeit, das Bittere umzuwandeln und etwas Süßes daraus zu machen. Ist es nicht interessant, dass der Teufel gerade andersherum arbeitet? Er gaukelt uns was Süßes vor und am Ende ist es bitter. Ich finde es bei dem Film, ist es nicht Narnia? Nee, bei einem anderen von C.S. Lewis, wo es darum geht, dass doch dieser süße Honig auf der Kutsche auf einmal so was ganz Verdorbenem, Ekligen, voller Maden ist. So versucht der Teufel zu argumentieren, uns was Verlockendes anzupreisen. Wie hat jemand mal gesagt, der Teufel verspricht viel, hält wenig und am Ende nimmt er alles. Psalm 1, Vers 1 heißt es, glücklich ist der Mensch, der nicht auf dem Rat der Gottlosen hört und der sich am Leben der Sünder kein Beispiel nimmt und sich nicht mit Spöttern abgibt. Voller Freude tut er den Willen des Herrn und denkt über sein Gesetz Tag und Nacht nach. Er ist wie ein Baum, der an Flussufern wurzelt und Jahr für Jahr reiche Frucht trägt. Seine Blätter welken nicht und alles, was er tut, gelingt ihm. Das ist meines Vaters Lieblingspsalm, Psalm 1. Und er hat gesagt, das ist ein Psalm, den versuche ich auswendig zu können, damit ich den mir immer wieder abrufen kann. Und Leute, wenn uns irgendwann mal die Bibel verboten wird, dann ist es gut, dass wir Dinge schon alle im Kopf haben. Glücklich der Mensch, der nicht auf den Rat der Gottlosen hört, der sich nicht am Leben der Sünder ein Beispiel nimmt. Und ich möchte uns da Mut machen und sagen, hey, Psalm 92, Vers 13, die Gottesfürchtigen werden gedeihen wie Palmen und wachsen und stark werden wie die Zedern auf dem Libanon. Und in dieser Geschichte, in dieser Begebenheit aus 2. Mose 15, waren, nachdem sie durch die Trockenheit und nachdem sie durch die Bitterkeit gekommen sind, sind sie an eine Oase gekommen, die hieß Elim, und da waren 12 Quellen und 70 Palmen. Das war echt genial. Es wird Momente geben des Auftankens, des Erfrischens. Aber auch da ging die Reise weiter. Darum möchte ich uns Mut machen, was auch immer in unserem Leben ist. Es geht nicht nur darum, teilgenommen zu haben, sondern wir wollen die Prüfungen auch und die Herausforderungen, die Gott uns stellt, auch positiv bewältigen. Und wenn wir scheitern, ist es überhaupt gar nicht schlimm. Was passiert mit einem Gotteskind, wenn es hinfällt oder wenn es fällt? Nix. Krone zurechtrücken, aufstehen und weitergehen. Das ist, was uns wirklich ausmacht. Nicht liegen bleiben, verzweifeln oder denken, warum bin ich bloß da hinten gelaufen? Da hinten wäre es so viel schöner gewesen, wo ich herkomme. Gott ist mit uns auf einer Reise und er bereitet uns zu. Und du und ich, wir werden mal als eine, wenn wir den Weg mit Jesus konsequent weitergehen, wir werden mal als eine Braut zubereitet für ihn, ohne Flecken und Runzeln. Und das ist nicht mit viel Spachtel übertüncht und mit künstlichen OP, sondern das ist aus einem natürlichen Lebensweg mit Gott, Herausforderungen auch meistern zu können und am Ende zu sagen, boah, durch was wir schon alles durchgegangen sind, miteinander als Geschwister, welche Herausforderungen wir schon geschafft haben, auch den Stress, den wir vielleicht hier und da untereinander hatten, aber Gott war treu. Und ich habe mich nicht dazu verleiten lassen, mein Herz aufgrund der Bitterkeit krank werden zu lassen, krank vor Ärger und Bitterkeit, sondern ich habe es immer wieder ans Kreuz gebracht. Amen. Ich möchte mit uns beten. Halleluja, Jesus. Jesus, so genial, dass wir hier in Bad Wurzach schon 2 Gottesdienste brauchen, um die Menschen alle auch Begegnung ermöglichen zu können und die Gelegenheit geben können, am Gottesdienst teilzunehmen. Ich freue mich auf diese Zeiten, wenn wir auch nicht mehr das Ganze auf Abstand und auf Distanz machen müssen, sondern wieder in einem normalen Miteinander sein können. Aber auch diese Zeit, die soll uns nicht bitter machen und isolieren, dass wir uns isolieren, sondern wir wollen diese Zeit genauso als trockene Zeit überwinden und da, wo uns Dinge im alltäglichen Leben bitter machen, da bete ich echt, dass wir immer wieder auf das Bildnis von dem Holz im bitteren Wasser blicken und dieses Bild vor Augen haben, dass ich darf mit meiner Bitterkeit ans Kreuz kommen. Und Jesus ist der Einzige, der das transformieren kann, der die Bitterkeit, den Fluch auf sich nimmt und für uns erträglich, wenn nicht sogar trinkbar und süß es macht. Jesus, ich bete echt, dass du gerade einen ganz besonderen Schutz auf all die Täuflinge legst, die sich haben taufen lassen letztes Wochenende. Auch die, die mit der Taufe noch ringen oder die noch ihren Platz auffinden. Bei und mit dir. Dass sie sich nicht abschrecken lassen von Herausforderungen, die kommen, sondern dass wir als deine Kinder diese Herausforderungen kühn annehmen und sagen, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Mit meinem Gott unterwegs zu sein, ist das Beste. Und dass selbst wenn wir von Zeit zu Zeit evaluieren, ob das die richtige Entscheidung war, dass wir immer wieder neu sagen können, ja, und es war die richtige Entscheidung und ich möchte nie mehr zurück. Nie mehr zurück nach Ägypten, nie mehr zurück in den Alltagstrott, der von Sklavenmentalität geprägt ist, wo ich funktionieren soll, sondern dass wir leben dürfen, atmen dürfen, sein dürfen und seine Herrlichkeit, deine Herrlichkeit sehen dürfen. In Jesu Namen, in Jesu Namen. Und ich möchte dir vielleicht auch Mut machen und sagen, hey, wenn du jetzt gerade etwas in deinem Kopf hast, was gerade präsent ist, wo du als Trockenheit empfindest oder auch als Bitterkeit, da soll während des nächsten Liedes du die Chance haben, es mit Gott echt anzusprechen und dir den Mut schenken lassen von Jesus, das Ganze auszuräumen, wenn es zu klären ist mit einer anderen Person oder wenn du dich bei niemandem mehr um Klärung bemühen kannst, dann dass du es mit Gott in Ordnung bringst, dass es weg ist, dass du frei bist und dass die Bitterkeit kein Anrecht mehr an dir hat. In Jesu Namen. Amen.